Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 13. Wer eine Bibel dabei hat, schlage das mit auf. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ist ein relativ kurzer Predigttext und da können wir dann so ein bisschen ins Detail gehen, denke ich. Vielleicht zunächst eine Vorbemerkung. Auf der Rückseite des Gottesdienstblattes habt ihr einen groben Ablauf, eine grobe Gliederung oder ja, der Predigt. So, ich habe jetzt hier in der Schriftlesung aus der Schlachterbibel gelesen. Ich lese noch zwei andere Übersetzungen und ihr werdet gleich erfahren, warum. Vielleicht erst nochmal die Elberfelder Übersetzung. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wenn man die beiden Übersetzungen miteinander vergleicht, alles gleich. Jetzt lese ich mal die Menge Bibel. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid. Bis dahin ist alles gleich. So seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen, denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen, in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefallt. Hat jemand den Unterschied bemerkt? Also der Unterschied betrifft einen ganzen Satz, nämlich den Satz, wie ihr darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern auch jetzt, wo ich fern von euch bin. Also, wenn man zum Beispiel die Schlachterübersetzung liest, hört es sich so an, als wenn die Philipper das tun. Also, als Paulus bei ihnen war, waren sie allezeit gehorsam. Und jetzt in seiner Abwesenheit sind sie es auch. Und dann kommt die Aufforderung. Ich glaube, der Hermann Menge in seiner Übersetzung macht es richtig, dass er diesen Satz zur Aufforderung zieht. Ne, er übersetzt das so: Seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung und Furcht und Zittern zu schaffen. Daran hängt jetzt nicht alles, ne? Ob man es so oder so übersetzt. So wie der Menge das übersetzt, unterstreicht es meines Erachtens noch besser den Charakter der Aufforderung in Vers 12. Also es ist rein grammatisch einwandfrei möglich, das so zu machen. Und vom Zusammenhang her passt es besser. Paulus will unterstreichen, liebe Christen in Philippi, ich möchte euch was Dringliches sagen. Als ich bei euch war, habe ich das gesehen, dass ihr im Glauben ausgeharrt habt. Und jetzt muss ich euch sagen, das gilt auch, wenn ich nicht bei euch bin. Also ich bitte euch dringlich darum, auch wenn ich weg bin, dass ihr alles daran setzt, die endgültige Rettung zu erlangen. So, das als kurze Vorbemerkung. Jetzt habt ihr einen groben Überblick. Also das Thema, weil der Advent ist, da muss man sich immer ein bisschen was aus den Rippen schneiden. Ne? Ausharren zwischen den Adventen. Der Kampf des Glaubens um die endgültige Errettung. Und die Gliederung ist sehr übersichtlich. Vers 12, die Aufforderung, setze alles daran, die endgültige Errettung zu erlangen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt dann, vor allem auf Vers 13 bezogen, Gott wirkt in dir, wozu er dich auffordert. Ja, der erste Punkt. Setze alles daran, die endgültige Errettung zu erlangen. Vers 12 fängt Paulus an mit einem Darum. Vers 12 ist also eine Schlussfolgerung aus dem, was Paulus vorher gesagt hat. Also, die Christen in Philippi sollen alles daran setzen, die endgültige Errettung zu erlangen. Warum? Und dann kommt das, was Paulus vorher gesagt hat, ins Spiel. Das sind wahrscheinlich, hat Paulus vor allem zwei Dinge vor Augen. In den Versen 5 bis 11, in den Versen 6 bis 11 beschreibt Paulus, dass Christus Gott gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist unser großes Vorbild, wenn es darum geht, im Glauben auszuharren. Also an wem orientieren wir uns bei dieser Aufforderung, auszuharren? Und die Antwort von Paulus wäre die an Jesus in erster Linie. Und die zweite Verbindung, die Paulus herstellt, betrifft vor allen Dingen dann die Verse 10 und 11 oder von Vers 9. Darum hat Gott ihn auch über allen Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist der Hinweis darauf, also Christus ist jetzt von Gott zum Herrn eingesetzt worden und er kommt wieder. Und der wird über jeden von euch das endgültige Urteil sprechen. Darum, im Blick auf dieses endgültige Gericht, harre im Glauben aus. Und das, was da mit drinsteckt, ist, wenn du nicht im Glauben ausharrst, wirst du Jesus am Ende als Richter erleben. Er wird dich ewig verdammen. Die Alternative ist, du harrst im Glauben aus und empfängst am Ende die endgültige Errettung. Zurück zu Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Also, Paulus stellt hier eine Verbindung her zwischen dem vergangenen Gehorsam der Philipper und seiner Aufforderung im Glauben auszuharren, ihre Rettung zu bewirken. Also, sie waren in der Vergangenheit gehorsam und jetzt sollen sie mit aller Kraft ihre endgültige Rettung bewirken. Und es liegt nahe, hier Folgendes anzunehmen. Die Christen in Philippi werden endgültig gerettet werden, wenn sie dabei bleiben, indem sie dabei bleiben, Gott gehorsam zu sein. Also ausharren im Glauben hat mit Gehorsam zu tun. Und worin für Paulus der Gehorsam hier besteht, Dies zu klären, zieht man am besten einen vorhergehenden Text aus dem Philipperbrief zu Rate, Kapitel 2, Verse 2 bis 5. Macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Andern. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Also das ist das, was für Paulus den Gehorsam vor allen Dingen füllt. Die Liebe zu den Geschwistern. Die Liebe zu Gott spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. Aber für die Philipper tischt Paulus das hier vor allen Dingen auf. Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das Ausharren darin, den Gehorsam darin, in Demut den anderen zu dienen. Und nicht zu hoch von sich zu denken. So, und daran knüpft Paulus dann die Aufforderung. Bewirkt eure Errettung. Ja, hier können wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Also, wird auch unterschiedlich übersetzt. Hier die Schlachter übersetzt, verwirklicht eure Rettung. Bei Luther 84 heißt es, schaffet, dass ihr selig werdet. Das Verb, das Paulus hier im Griechischen verwendet, wird unter Auslegern unterschiedlich verstanden. Nach der einen Deutung bedeutet dieses Verb so viel wie etwas umsetzen, etwas zur Anwendung bringen. Die Aufforderung würde dann so zu verstehen sein, bringt die Tatsache, dass ihr errettet seid, zur Anwendung auf euer Leben. Oder setzt die Tatsache, dass ihr errettet seid, in eurem Leben um. Und von dem her, was Paulus vorher über die Bedeutung von Liebe und Demut gesagt hat, meinen diese Ausleger dann, mit der Errettung sei das Wohlergehen der Gemeinde gemeint. Es ist tatsächlich so, dieses Wort für retten, gerade in den Evangelien, ist manchmal doppeldeutig. Wenn ein Kranker geheilt worden ist, dann ist er gerettet worden. Oder er ist geheilt worden. Das ist ein und dasselbe Wort. Und dann könnte man die ganze Aufforderung in etwa so umschreiben, wirkt mit aller Kraft durch die Liebe darauf hin, dass es euch als Gemeinde wohlergeht und ihr in Harmonie zusammenlebt. Nach der anderen Deutung ist das Verb in dem Sinne zu verstehen von hervorbringen, bewirken. So übersetzen es auch die meisten Bibeln. Also, bringt eure Rettung hervor. Und mit der Errettung ist dann unsere, beziehungsweise jedes Einzelnen, endgültige Rettung gemeint. Also nicht das Wohlergehen der Gemeinde, wäre hier dann angesprochen, sondern dass jeder Einzelne am Ende nicht in die Hölle kommt, sondern in den Himmel. Ist ein gewisser Unterschied, ne? Ja, der ansonsten übliche Gebrauch dieses Verbs im Neuen Testament spricht klar für die zweite Deutung. Also es geht hier um alles oder nichts. Um den Unterschied noch einmal klar zu machen, bei der ersten Deutung haben wir als Christen unsere endgültige Rettung gleichsam schon hinter uns, im Rücken. Also ihr seid gerettet, daran ist nichts zu deuteln, und jetzt setzt das um. Bei der zweiten Deutung haben wir unsere endgültige Errettung vor uns. Also wenn man so will, wie man so einem Esel eine Karotte vor die Nase hält, dann, damit er in eine bestimmte Richtung geht. So wird es bei uns jetzt hier auch gemacht. Uns wird das ewige Leben vor die Nase gehalten und wir laufen ständig hinterher. Also wir gehen unserer endgültigen Rettung im Glauben und der damit verbundenen Liebe entgegen und setzen alles daran, sie auf diese Weise zu erlangen. So, also für die erste Sichtweise, dass die endgültige Rettung hinter uns steht, also uns quasi trägt und anschiebt, dafür gibt es Stellen im Neuen Testament, die bringen das zum Ausdruck. Zum Beispiel, habt da unter 1b, Johannes 5, Vers 24. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Oder Römer 8, Vers 30 geht auch in die Richtung. Die Gott zur Rettung vorherbestimmt hat, die hat er auch wirksam zum Glauben berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Und die er gerecht gesprochen hat, die hat er auch verherrlicht. Also dass wir verherrlicht werden, was ja offensichtlich noch in der Zukunft liegt, beschreibt Paulus hier als Vergangenheit. Also es ist sicher, steht fest, dass die, die Gott einmal wirksam zum Glauben berufen hat, dass die am Ende auch verherrlicht werden, also die endgültige Errettung erlangen. Also, diese Stellen gibt es eindeutig im Neuen Testament, die unsere endgültige Rettung quasi so beschreiben, als wenn wir sie im Rücken haben. Es gibt aber im Neuen Testament viel mehr Stellen, die uns die endgültige Errettung als etwas Zukünftiges vor Augen halten. Ich habe das jetzt nicht im Einzelnen nachgezählt. Also ich sage jetzt nicht, das Verhältnis ist 3:1 oder 2:1. Wenn einer Lust hat, kann er das selber mal nachzählen. Ohne dieses Ausstrecken nach vorne, ohne das Ausharren im Glauben und in der Liebe, wird die endgültige Errettung nicht erlangt. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die dies zum Ausdruck bringen. Der echte rettende Glaube wird hier mit der Liebe, die er hervorbringt, als eine notwendige Einheit angesehen. Ohne dass jemand Christus gehorsam war und in der Liebe gelebt hat, empfängt er am Ende die endgültige Erlösung nicht. Unser Gehorsam und unsere Liebe sind dabei nicht die Grundlage der Errettung, aber sie bilden mit dem rettenden Glauben eine notwendige Einheit, ein Glaube, der keine Liebe hervorbringt, keinen Gehorsam. Das ist ein toter Glaube, der nicht rettet. Und das Dringliche an der ganzen Sache ist, es gibt Menschen, die glauben, dass sie den echten Glauben haben und werden am Ende überrascht werden, dass sie ihn nicht hatten. Also Matthäus 7, ne? Da beschreibt Christus das, dass am Ende Menschen zu ihm kommen werden. Herr, wir haben doch in deinem Namen großartige Dinge getan. Wir haben uns auf dich berufen, wir haben an dich geglaubt, wir haben Dämonen ausgetrieben. Und Jesus wird ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Also dieses ich habe euch nie gekannt bringt zum Ausdruck, ihr wart nie wirklich im Glauben. Aber das habt ihr gedacht. Also das gibt's. Viele Menschen glauben, dass sie glauben und achten nicht darauf, welche Betonung das Neue Testament setzt, nämlich dass echter Glaube notwendige Früchte hervorbringt. Und wenn die nicht da, die nicht in Perfektion vorhanden sind, aber es muss irgendetwas da sein, ansonsten betrügt man sich selbst. Das ist der Grund, warum auch Paulus, der Prediger der Rechtfertigung allein aus Glauben, ne, dass der sowas sagen kann, wie 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Irrt euch nicht, wer in gewissen Sünden lebt, der wird am Ende nicht am Reich Gottes teilhaben. Und auch hier wieder, also irrt euch nicht, macht euch nicht selber was vor. Lügt euch nicht was in die Tasche. Es wird im Neuen Testament weiter davon ausgegangen, dass diese Aufforderung zum Ausharren im Glauben und in der Liebe nicht gegen Heilsgewissheit spricht. Also, dass unsere endgültige Errettung uns vor Augen gemalt wird, dass wir sie mit aller Kraft anstreben sollen, streicht nicht durch die Tatsache, dass in gewisser Weise unsere endgültige Errettung schon hinter uns ist und nicht rückgängig gemacht werden kann. Es muss hier, ihr müsst euch da klar vor Augen führen, was das Herzstück von Heilsgewissheit ist. Das Herzstück von Heilsgewissheit ist die Vorfreude auf die Vollendung. Also die Sehnsucht und Erwartung der endgültigen Errettung ist das, was echten Glauben prägt. Und Paulus gibt sich im Philipperbrief selbst als Beispiel solchen Glaubens, stellt er sich dahin. Habe ich das auch aufgeschrieben? Nee. Philipper 3, also wir bewegen uns weitgehend im Philipperbrief. Philipper 3, Verse 12 bis 14. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles, nämlich die Auferstehung von den Toten, schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, weil Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wunderbar, ne? Also Christus hat von mir Besitz ergriffen, ein für alle Mal. Die endgültige Errettung liegt hinter mir. Welche Anwendung ziehe ich daraus? Mit aller Kraft strebe ich auf die endgültige Errettung, die vor mir liegt, drauf zu. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Das heißt, ich missbrauche die Tatsache, dass Jesus in der Vergangenheit mein Heil schon vollbracht hat. Ich missbrauche diese Tatsache nicht für ein selbstbestimmtes Leben ohne Christus. Sondern ich wende das vor allen Dingen auf meinen Lauf an, der vor mir liegt. In der Gewissheit, die Tatsache, dass Jesus vor 2000 Jahren meine Schuld auf sich genommen hat, sichert mir zu, dass ich diesen Weg bis zum Ende laufen werde. Ja, also Paulus fordert die Christen dazu auf, ihre endgültige Rettung hervorzubringen. Er sieht dabei uns Christen nicht als Quelle dieses Laufes an. Wie der Zusammenhang mit Vers 13 anzeigt, meint Paulus auch nicht, dass Christen jetzt ihren Teil zur Errettung beitragen sollen, nachdem Gott seinen Anteil geleistet hat. Es wäre auch ein grobes Missverständnis. Also so ein typisch arminianisches Missverständnis. Also Gott hat 99% bewirkt. Oder sagen wir, er hat in der Vergangenheit 60% bewirkt und jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft bewirkt er aus Gnade 39%. 60 plus 39 sind wir bei 99. Und 1%, die muss ich selber beitragen, sonst wird daraus nichts. Ist falsch. Also wenn man schon eine Aufteilung macht, also wie viel muss Gott bewirken in der Vergangenheit und dann in der Gegenwart und in der Zukunft, wenn man das alles addiert, muss immer 100 rauskommen. Ich meine, es gibt vielleicht einen groben Maßstab, Römer 5, Verse 9 bis 11. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also wenn wir uns jetzt mal in die Perspektive Gottes versetzen, der muss eine Menge Arbeit leisten, dass wir gerettet werden, damit wir unsere endgültige Errettung erlangen, da würde Paulus hier so Pi mal Daumen sagen, mehr als 50% dieser Arbeit hat Gott damals vor 2000 Jahren geleistet. Und dass er das damals vor 2000 Jahren schon getan hat, ohne dass wir danach gefragt hätten, das erfüllt uns mit Gewissheit, dass Gott das, was jetzt noch aussteht, damit wir endgültig errettet werden, auch noch tun wird. Die Frage ist, welche Mittel hat Gott eingesetzt, um uns diese Gnade zu verabreichen? Eins dieser Mittel, ein wesentliches Mittel, ist die Aufforderung zum Ausharren. Also, wir kriegen das regelmäßig in den falschen Hals. Wenn eine Aufforderung an uns ergeht, dann schließen wir daraus, wenn Gott mich zu etwas auffordert, bin ich verantwortlich, dieser Aufforderung nachzukommen. Ich bin auch vor Gott verantwortlich. Das stimmt. Aber viele gehen dann einen Schritt weiter und sagen, und es kommt dann auch auf mich an, diese Aufforderung zu beherzigen und umzusetzen. Und das wiederum stimmt nicht. Ich kann euch das auch nicht logisch erklären. Steht im Neuen Testament drinne. Zum Beispiel in Vers 13, Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Rein logisch würde ja mal denken, okay, jetzt kommt eine Aufforderung, ich werde zu etwas aufgefordert. Und um das nochmal dringlicher zu machen, könnte man so eine Begründung in Vers 13 erwarten wie, denn Gott hat seinen Teil getan. An Gott liegt's nicht, wenn ihr am Ende nicht gerettet werdet. Gott hat seinen Teil getan, jetzt seid ihr dran. Nee, die Begründung lautet, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Dieser Ausdruck, das Wollen und auch das Vollbringen. Es ist so ein geschnürtes Paket, was zum Ausdruck bringt, dass Gott alles bewirkt, was zu meiner endgültigen Errettung nötig ist. Ja, der zweite Punkt. Gott wirkt in dir, wozu er dich auffordert. Da geht es vor allen Dingen darum, dass irgendwie doch sinnvoll miteinander zu verbinden. Also diese Aufforderung und die Begründung. Einen guten Hinweis, dies in rechter Weise miteinander zu verbinden, haben wir schon am Ende von Vers 12. Da gebraucht Paulus diesen Ausdruck mit Furcht und Zittern. Aus meiner Sicht eine unglückliche Übersetzung. Wir denken dann gleich an Heulen und Zähneklappern. Gemeint ist, deswegen zwei Ausdrücke für ein und dasselbe. Gemeint ist Ehrfurcht. Und wenn zwei Begriffe für Ehrfurcht gebraucht werden, heißt das so viel wie tiefste Ehrfurcht. Es geht hier um eine tiefste Ehrfurcht vor Gott, die mich nicht von ihm entfremdet und mich Abstand zu Gott halten lässt, sondern die mich dazu bewegt, mich umso mehr an ihn zu klammern, an diesen großen Gott, der mir alles darreicht, was ich brauche, um im Glauben auszuharren. Vielleicht hier kurz ein Vergleich mit dem, was der Apostel Johannes zu einem ähnlichen Thema schreibt. Ihm geht es da auch um Heilsgewissheit. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 16 bis 19, könnt ihr mal aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 16 bis 19. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Johannes und Paulus widersprechen sich nicht. Johannes spricht von der nackten Angst, die der Ungläubige hat, der auch die Gemeinschaft mit Gott gar nicht sucht. Das ist eine Angst vor Strafe. Johannes beschreibt zum Beispiel später in der Offenbarung, wie das dann aussieht im endgültigen Gericht. Wenn sich dieses Gericht andeutet, dann werden die nicht umkehren, sondern sie werden Hügel und Berge anbetteln. Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Das ist hier die nackte Angst, von der Johannes spricht. Diese Art von Angst verträgt sich nicht damit, Gottes Liebe zu erfahren. Und das ist nicht die Art von Angst, die Gott uns durchs Evangelium einflößt. Es ist zwar dasselbe Wort, auch im Griechischen, Furcht, Phobos, der Zusammenhang macht aber deutlich, es sind, also hier in Philipper 2 und in 1. Johannes 4, ne, hat er ein und dasselbe Wort, eine vollkommen unterschiedliche Bedeutung. Hier, Philipper 2, ist gemeint, tiefste Ehrfurcht vor einem heiligen, allmächtigen und gnädigen Gott, den wir lieben. Ja, mir ist da ein schöner Vers unter 2a. Nehemia 1, Vers 11. Ich finde, der ist genial. Also Nehemia betet dazu Gott mit den Worten: Ach Herr, achte doch auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet aller deiner Knechte, und dann kommt's, die ihre Freude daran haben, deinen Namen zu fürchten. Genial, ne? Also davon sind wir Christen beseelt. Wir wollen einen Gott haben, wie er wirklich ist, der tiefste Ehrfurcht verdient. Ne, und ich sag mal, diese tiefste Ehrfurcht, die wird vor allen Dingen durch die Botschaft des Evangeliums in uns geweckt. Im Evangelium wird uns erklärt, was damals vor 2000 Jahren passiert ist, als Jesus am Kreuz hingerichtet wurde. Da hat Gott die Sünden all derer, die jemals zum Glauben an Christus kommen würden, wirksam an Jesus bestraft. Und so sieht das aus, wenn einer für unsere Sünden bestraft wird. Er krepiert, so wie Gottes Sohn am Kreuz krepiert ist. Und das ist die Gabe Gottes an uns. Das erfüllt uns mit tiefster Ehrfurcht, dass Gott aus Liebe bereit war, sich selbst in seinem Sohn für uns zu geben. Ja, zu dieser Ehrfurcht vor Gott leitet uns Paulus weiterhin dann in Philipper 2, Vers 13 hin. Denn Gott ist es, der in euch bewirkt. Beides, das Wollen und das Tun. Das, wovon Paulus hier ausgeht, und er hat das schon auch angedeutet in Philipper 3, also dass er erfährt, Christus hat ihn ergriffen. Christus hat Besitz von ihm ergriffen und wirkt in einer Weise an ihm und in ihm, die unvorstellbar ist. Die ihn mit Ehrfurcht erfüllt. Also überleg dir mal, wie das damals war, als du zum Glauben an Christus gekommen bist. Ich weiß, das sieht bei dem einen und bei dem anderen ganz unterschiedlich aus. Aber eins habt ihr alle gemeinsam. Ihr habt alle die Rettung als Gnade erfahren. Also ihr habt gemerkt, dass Gott innerlich an euch etwas bewirkt hat, wovon ihr vorher nicht mal träumen konntet. Und das Ding ist, das tut Gott nicht nur am Anfang, wenn jemand zum Glauben kommt. Das tut er Tag für Tag. Das ist uns vielleicht nicht immer mehr so bewusst. Gott tut in uns und an uns Tag für Tag Wunder. Er wirkt in uns mit seiner Allmacht und Gnade. Und wie nötig das ist, dass Gott nicht nur bei unserer Errettung, sondern auch bei unserem Ausharren mit seiner Gnade bei uns gegenwärtig ist. Das wird daran deutlich, wenn wir uns einfach mal vor Augen führen, was wir verlorene Sünder wir von Natur aus sind. Paulus schreibt dazu jetzt im Philipperbrief nicht so viel, aber ich empfehle dem einen oder anderen von euch, lies mal Römerbrief Kapitel 1 bis 3. Da setzt Paulus sich vor allen Dingen mit jüdischen Landsleuten auseinander, die denken, dass sie gerettet werden könnten durch eine Mischung aus Gnade Gottes und eigenem Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Und da sagt Paulus, auf dieser Grundlage kann kein Mensch gerettet werden. Wenn es eins gibt, was das Gesetz Gottes offenbart, ist es das, wir sind alle verlorene Sünder. Ja, also wir als Christen erleben es Tag für Tag, oder wir sollen uns das vor Augen führen, dass Gott an jedem Tag mit seiner Allmacht und Gnade in uns wirksam ist, ne, wie Paulus das beschreibt. Er ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen. Es gibt auch noch eine schöne Stelle, die das erläutert, im Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 5. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 7, lese ich mal. Ihr lieft gut, also ihr seid gut gelaufen. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Also, was Paulus hier vor Augen hat, ist, da sind Christen in der Gegend von Galatien und die stehen kurz davor, einen aus seiner Sicht verhängnisvollen Schritt zu tun, nämlich den Glauben an Jesus mit der Unterordnung unter den alten Bund mit dem Gesetz zu verbinden. Und zum Ausdruck wurde das damals gebracht durch die Beschneidung. Und Paulus sagt dann unter anderem, also wenn ihr diesen Schritt tut, dann werdet ihr euch wundern. Dann werdet ihr Gottes Gnade nicht mehr erfahren. Also ihr denkt, ihr könnt zum Evangelium etwas hinzufügen, so nach dem Motto, also 99% Gnade und 1% Verdienst. Und Paulus antwortet darauf, wenn ihr diese Rechnung macht, macht Gott eine andere Rechnung. 0% Gnade, 100% euer Verdienst. Also wenn, ne, wenn ihr mir auf der Basis dienen wollt, okay. Wenn Verdienst, 100%. Und Paulus weist darauf hin, also ihr wollt, ne, ihr wollt durch die Unterordnung, durch das Gesetz, unter das Gesetz, wollt ihr euer Zusammenleben in der Gemeinde befruchten? Und er weist sie darauf hin, ihr habt es doch erlebt, wie allein aus Glauben an Jesus, Gott durch seinen Geist, Dinge in eurer Mitte getan habt, die konntet ihr von euch aus nie hervorbringen. Früchte des Geistes, nennt Paulus sie. Automatisch habt ihr angefangen, einander Liebe zu erweisen. Das floss einfach aus euch raus, als Gabe Gottes. Und so ist es auch hier Philipper 2, Vers 13 zu verstehen. Paulus macht ja deutlich, liebe Philippa, meine Aufforderung soll nicht besagen, dass ihr jetzt euer 1% beisteuern sollt, sondern mit tiefster Ehrfurcht solltet ihr euch diesem Gott täglich zuwenden, in der Erwartung, dass er all das in euch bewirkt, wozu er euch auffordert. Und er tut's. Ja, zum Schluss sagt Paulus dann, Philipper 2, Vers 13, nach seinem Wohlgefallen oder zu seinem Wohlgefallen wirkt Gott in euch zu 100% das Wollen und das Vollbringen des Guten. Und mit diesem Nachsatz zu seinem Wohlgefallen bringt Paulus wahrscheinlich wenigstens zwei Dinge zum Ausdruck. Das erste, Gott hat seine Freude daran, in uns so zu wirken, dass wir im Glauben ausharren und am Ende die endgültige Errettung erlangen. Eine Aufforderung, auch wenn sie streng ist, bezeugt nichts von irgendeiner Entfremdung zwischen uns und Gott. Das ist die Aufforderung unseres Vaters im Himmel, der uns liebt und dem es eine Freude bereitet, uns all das zu geben, was wir brauchen, um im Glauben auszuharren. Und auf dieser Grundlage beten wir dann, So wie Christus es uns gelehrt hat, Vater unser. Ne? Und vergib uns unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Weil wir die Gewissheit haben, all das bewirkt Gott. Also er vergibt uns die Sünden, er führt uns nicht in solche Versuchungen, die uns unweigerlich zum Abfall bewegen würden, und am Ende wird er uns die endgültige Errettung schenken. Also von unserer Seite ist dann das Gebet eine wesentliche Verbindung zwischen der Aufforderung und der Hinwendung zu Gott, der uns alles darreicht. Also, liebe Geschwister, dass wir tagtäglich beten, das ist nicht einfach nur eine Zurschaustellung, dass wir fromme Leute sind. Also wir lesen solche Verse, so eine Aufforderungen, und wir beten auf Grundlage solcher Aufforderungen, damit wir gerettet werden. Also wer in diesem Geist nicht regelmäßig zu Gott betet, der wird am Ende auch nicht gerettet. Warum? Weil das Gebet neben dem Wort Gottes eines der wesentlichen Mittel ist, die Gott eingesetzt hat, um uns im Glauben zu erhalten. Achso, ja, genau, das ist das Erste. Also Gott bewirkt all das mit Freude und wir können uns und sollen uns darum täglich mit Zuversicht an ihn wenden. Das Zweite, was Paulus mit diesem Nachsatz zu seinem Wohlgefallen zum Ausdruck bringt, ist, Gott bewirkt uns Dinge, in uns Dinge, die ihm gefallen. Er bewirkt in uns Glaube, Liebe zu ihm, zu den Glaubensgeschwistern. Er bewirkt in uns Gehorsam, Heiligung, Klammer auf, ne? Hebräer 12, ohne die niemand den Herrn sehen wird. All das bewirkt Gott in uns. Worauf Paulus im Zusammenhang des Philipperbriefes einen besonderen Schwerpunkt legt, das ist tatsächlich die Heiligung. Was Gott in den Christen aus Gnade wirkt und was eine notwendige Frucht des echten Glaubens ist, ist die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Philipper 2 nochmal von Vers 2. Nehmt miteinander dieselbe Gesinnung an und seid von der Liebe zueinander beseelt. Ja, seid einmütig, eines Sinnes. Ihr sollt nicht zum Eigennutz und aus Hochmut handeln, sondern in Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Diese Gesinnung soll also euer Verhalten bestimmen, so entspricht es der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und daran knüpft Paulus dann Vers 12 mit den Worten an, bringt eure endgültige Errettung in großer Ehrfurcht vor Gott hervor. Also im Glauben ausharren ist untrennbar damit verbunden, alles daran zu setzen, dem Nächsten, also insbesondere den Geschwistern in der Gemeinde, mit ganzer Kraft zu dienen. Mit anderen Worten, eure endgültige Errettung geschieht nicht auf der Grundlage eurer Liebe, aber eure Liebe, auch wenn sie in diesem Leben nie perfekt ist, so ist sie doch ein notwendiges Zeichen echten, rettenden Glaubens. Darum widmet euch den Problemen in eurer Gemeinde mit der Liebe, die aus dem Glauben kommt. Und diese Liebe, die vor allem den Vorteil, das geistliche Wohl der anderen sucht, ist ein Zeichen dafür, dass ihr keine Heuchler seid, sondern im echten Glauben steht. Haltet mit aller Kraft an diesem rettenden Glauben, der nicht ohne die Frucht der Liebe bleiben kann, fest. So werdet ihr am Ende die endgültige Errettung erlangen. Also hier zwei Mittel haben wir bislang, die Gott anwendet, um uns im Glauben zu erhalten. Sein Wort, das Gebet und hier kommt die Gemeinde in den Blick. Also wenn ich Paulus hier richtig verstehe, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber es scheint so zu sein, es gibt keinen echten Glauben außerhalb christlicher Gemeinde. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also wenn jemand überhaupt keinen Grund sieht, sich der Gemeinschaft von Gläubigen anzuschließen und sich sagt, das, was ich brauche, das ist mein Herr Jesus und meine Bibel. Und das war's. Das kann man, muss man vielleicht sogar deuten als Beweis dafür, dass er keinen echten Glauben hat. Weil der echte Glaube, der guckt nicht in erster Linie auf sich. Der sucht die Gemeinschaft mit Geschwistern. Und der sucht auch eine Gemeinde auf, nicht in erster Linie, damit die anderen sich um ihn drehen, sondern um dort seinen Platz zu finden, an den Gott ihn gestellt hat, anderen Geschwistern zu dienen. Ne, und wir dienen einander als Geschwister in einer Ortsgemeinde auch in dieser Hinsicht. Wir rufen uns gegenseitig auf, wir ermuntern uns gegenseitig, am Glauben festzuhalten. Das brauchen wir. Ja. Darum am Schluss mein Wunsch an jeden Einzelnen von euch, dass Gott euch diesen rettenden Glauben schenkt und erhält. Ja, jetzt komme ich wieder auf Advent zu sprechen, am Anfang und am Ende. Möge jeder Einzelne von euch diese Adventszeit nutzen, um wo nötig von einem Glauben, der keine Frucht der Liebe hervorgebracht hat, umzukehren. Das gilt für das ganze Jahr, aber Advent, ja, macht's dringlich. Möge er sich durch die Adventstexte in der Bibel und in den Adventsliedern ansprechen lassen, dass er in seinem Vertrauen auf Jesus belebt, erneuert und gestärkt wird, dass er neu ermutigt und beseelt wird, Jesus mit seinem Leben zu dienen, dass er Gottes Handeln an sich erfährt und mit Ehrfurcht erfüllt wird, dass er mit Freude auf jenen Tag wartet, an dem Jesus wiederkommt und uns die endgültige Rettung bringt. Ich schließe, und auf die Idee hat mich Dominik eben gebracht, mit Psalm 139, die letzten zwei Verse, die bringen, habe ich gemerkt, das Anliegen dieser Predigt und das von Paulus sehr gut zum Ausdruck. Psalm 139, Verse 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Also mit anderen Worten, Herr, ob ich ein Heuchler bin oder nicht, das weißt du besser, also vielleicht bin ich so ein grober Heuchler, dass es mir selber schon auffällt. Aber David betet hier halt, also Gott, vielleicht bin ich ein Heuchler und ich weiß es nicht. Dann flehe ich dich an. Also mach du eine Schau in meinem Herzen. Also erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Ich sage vor allem zwei Dinge. Herr, wenn es so sein sollte, dass ich ein Heuchler bin, dann zeig mir das, schenke mir echte Umkehr und dann leite du selbst mich auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Amen.